Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ja, herzlich willkommen zu unserem Marketingbörse-Podcast und jetzt habe ich heute die ganz besondere Ehre, hier eine absolute Profi vorzustellen im Bereich E-Commerce SEO. Du hast einen Bachelor gemacht über SEO. Du hast 4 Jahre bei Otto SEO gemacht und dann noch irgendwie bei einem anderen Unternehmen. Sag mal kurz den Namen.
Genau, bei Akkusys. Also da eigentlich alles rund um E-Commerce tatsächlich. Also Shops aufgebaut mit optimiert SEO.
Da habe ich ja genau die richtige Person heute. Und heute gibt mir dein Wissen, heute schreibst du keine Bachelorarbeit mehr, sondern betreust andere, gibst dein Wissen weiter, machst SEO-Vorlesungen an der Hochschule Karlsruhe, also hier gerade um die Ecke, an der HSB-Akademie und Privatuniversität Schloss Seeburg. Das habe ich mir angeguckt, das sieht richtig cool aus. Auch schön, klasse. Und warst heute gerade hier, bist fast über uns weggeflogen, weil du nämlich beim OMT in Stuttgart warst. Also ständig unterwegs rund um das Thema und betreust eben auch schwerpunktmäßig, also über die Hälfte sind E-Commerce-Unternehmen, aber genauso eben auch B2B-Unternehmen, B2C-Unternehmen aus allen möglichen Branchen. Tja, was könnte ich Besseres haben als solch eine Person in meinem Podcast? Sag mal, jetzt einfach nur stichwortmäßig, was sind die 3 wichtigsten Themen rund um SEO, die du auf der Agenda hast? Ohne, dass wir jetzt tief einsteigen. Ja, ich komme dann mit meinen Fragen.
Also ich würde jetzt am liebsten tatsächlich direkt so Sachen wie KI und so weiter in den Raum werfen. Und klar, das sind natürlich auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Was ich ganz spannend finde, ist so dieses, worüber reden wir die ganze Zeit? Ich sage jetzt mal in unserer SEO-Bubble. Und was machen wir tatsächlich beim Kunden? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag, wenn ich Kunden betreue? Und tatsächlich die Stichpunkte, die mir einfallen, ist auf der einen Seite natürlich das ganze Thema KI. Wie nutzen wir auch KI, um unsere Prozesse zu verbessern, um eben auch unsere SEO-Arbeit besser zu machen vor allem. Aber auch inwieweit verändert sich gerade in gewisser Weise die Suche, inwieweit verändert sich auch Google. Und was für mich so das Wichtigste ist, ist so dieses Prozesse, Hygienearbeiten, SEO Basics, ne? Weil irgendwie, wir reden ganz häufig über irgendwelche coolen Sachen, aber bei den meisten Seiten, die wir uns anschauen, da hapert es halt wirklich noch mit an den Basics, die wir dann auch mal mit optimieren. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den man auf jeden Fall nicht vergessen darf und was vor allem auch die Realität am besten widerspiegelt.
Prima, dann hast du heute genau die richtige Person. Ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, was SEO angeht, etwas übertrieben gesagt, und würde mal einfach mit meinen vielen Fragen ankommen, die ich so habe. Also Mobile ist inzwischen angekommen, die Leute arbeiten alle mobile und Google weiß das auch und deswegen gibt's das Mobile First Indexing. Das heißt also, was sind hier die Hausaufgaben und wo muss ich darauf achten, da bei der Mobiloptimierung, damit ich eben in den Rankings erfolgreich ist? Oder wie wichtig ist das überhaupt auch?
Genau. Also Google hat ja schon, das ist ja mittlerweile schon auch so ein paar Jahre her, Google gesagt, es gibt ein Mobile-First-Indexing. Eigentlich ist das Ganze ein Mobile-Only-Indexing. Also Grunde genommen sagt Google, sie indexieren oder sie analysieren die mobile Variante einer Seite. Das bedeutet, wenn ein Content zum Beispiel nur auf der Desktop-Variante verfügbar ist, aus welchem Grund auch immer, wird der nicht bei der Analyse, bei der Indexierung berücksichtigt. So, man sieht jetzt natürlich trotzdem, dass Google zwischendurch auch mal mit irgendwelchen Desktop-Pods unterwegs ist. Also es spielt jetzt nicht 100% dieser Realität wider. Aber ja, natürlich sollte jede Website wahrscheinlich nicht erst 2025, sondern schon vor ein paar Jahren mobile optimiert sein. Und das ist im Grunde genommen genau das. Das kann man sich auch in den Guidelines von Google nachlesen. Das ist das Schöne, es gibt es ja nicht für alles. In dem Fall hat Google tatsächlich auch Guidelines, in denen eben steht, okay, es ist wichtig, welche Inhalte sind auf der mobilen Seite, alles muss da eben vorhanden sein. Und auch solche Dinge wie, kann man sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, dass das passiert, aber dass die mobile Variante nicht indexierbar ist, aus welchem Grund auch immer. Da darf es natürlich irgendwie keine Unterschiede geben. Sie empfehlen natürlich, mit einem Responsive Design zu arbeiten, also dass sozusagen die Darstellung sich anpasst, je nachdem, welches Endgerät eben verwendet wird. Und das sollte man machen, auch wenn SEO jetzt nicht der relevante Kanal ist, weil wenn man allein mal schaut, wie viele Personen mit dem Endgerät auf die Seite kommen, dann ist es ganz gut, wenn die Seite auf dem Smartphone auch gut aussieht.
Klar. So, und jetzt hast du gesagt, was machen wir beim Kunden wirklich? Das heißt, was sind die wichtigsten To-Dos? Jetzt nur ein, zwei stichwortartig. Oder was sind die häufigsten Fehler, die euch begegnen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also was wir tatsächlich auch schon gesehen haben, ist, dass wirklich komplette Bereiche aus Versehen mal über die Robots gesperrt waren, dass die nicht indexiert waren.
Aus dem Mobilbereich. Also die Frage meine ich
Nicht
jetzt ganz konkret.
rein auf dem Mobilbereich. Das hat tatsächlich beide Seiten dann. Also die Seiten waren einfach nicht erreichbar, nicht indexierbar. Ich würde sagen, zu dieses Thema mit eine Seite ist nicht responsive oder mobil überhaupt nicht benutzbar, das ist zum Glück aktuell einfach nicht mehr so der Fall. Aber klar sehen wir schon, dass häufig eben eine Seite vielleicht erstmal auch im Desktop-Bereich geplant wird und man sich die vielleicht dann erst in einem zweiten Punkt dann auch mobile betrachtet hat oder dass bestimmte Dinge da dann einfach nicht direkt sichtbar sind. Was wir eher so als Übergreif oder was wir gerade eher als Themen dann auch sehen, ist, dass bestimmte Dinge nicht optimiert sind. Also es heißt, irgendwelche Headlines sind nicht optimiert oder Snippets, es ist irgendwie was in der internen Verlinkung kaputt und falsch. Also wirklich so diese klassischen Fehler, die man dann erstmal auch aufräumt. Das betrifft aber Mobile und Desktop. Und das ist aber eben etwas auch, was man da dann eben anpassen sollte.
Okay, gut.
Genau.
Ein spannendes Thema, das meiner Meinung nach in Zukunft ganz extrem kommt, ist, dass ich nicht mehr über einen Monitor mit meinem Computer kommuniziere, sondern über Voice, also mit dem einfach rede, so wie ich mit Alexa oder Siri rede. Und das gibt natürlich dann Riesenprobleme. Hast du dich oder beschäftigt ihr euch schon mit diesem Thema bei Kunden?
Tatsächlich eher weniger. Also ich weiß, dass ich mich da auch ganz viel mal mit Gero ausgetauscht habe, der ja früher viel im Bereich Voice Search auch gemacht hat. Ist tatsächlich für uns weniger der Case. Ich finde es aber total spannend, weil das ist auch ein Punkt, der bei der SMX war, bei einer der Keynotes. Und ich will jetzt nicht den falschen Speaker nennen, aber da ging es dann wirklich darum, so auch, dass das natürlich zielgruppenabhängig ist, wie man auch lernt zu suchen. Also ich persönlich, ich lade jetzt auch irgendwie mal mein Handy und spreche irgendwie was in Siri oder so rein, aber wenn ich etwas suche bei Google, dann tippe ich das ein. Aber was der Speaker meinte bei der Keynote war eben, okay, meine Tochter nutzt halt auch Google und sucht Dinge, die kann aber noch nicht schreiben und die kann auch noch nicht lesen. Und eine Person, die nicht schreiben, nicht lesen kann, wie kann diese Person eben suchen über Voice? Und das fand ich nochmal so einen ganz spannenden Punkt, zu sagen, okay, vielleicht ist das jetzt nicht, ist es in bestimmten Bereichen nicht so vertreten oder ist manchmal auch nicht der Hype. Aber die Aussage von ihm war eben, okay, das ist eben so dieses gelernte Suchverhalten. Er kann es natürlich jetzt noch nicht sagen, wie verändert sich das dann auch in dem Suchverhalten der Tochter? Sobald sie eben schreiben und lesen kann, wird sie das dann auch eintippern? Oder bleibt das eben, weil das gelernte Verhalten eben, ja, hier, ich frage einfach per Stimme ist? Und genau, das, ich meine, ich bin ja so nicht aufgewachsen, dass ich irgendein Gerät gefragt habe, hey, sag mir mal X, gab es halt einfach nicht. Und ich glaube, dass das dann dadurch vielleicht noch mal stärker kommen kann oder gerade wenn es sehr junge Zielgruppe oder man eine sehr junge Zielgruppe hat, was auch Informationen bereitstellen kann oder auch eine Zielgruppe hat, wo einfach Lesen, Schreiben ein Problem ist, dass es da dann eben auch ein sehr wichtiger Faktor ist, den man noch mal mit beachten sollte. Aber eben auch nicht, wie gesagt, wo wir jetzt in der, ich sage jetzt mal, in der täglichen SEO-Arbeit uns stark damit beschäftigen.
Wir kommen ja nachher nochmal, oder ich will nachher nochmal ein bisschen auf das Thema AI zurückkommen, aber es gibt ja die Möglichkeit, dann zum Beispiel sämtliche FAQs und sämtliche Informationen aus dem Customer Care Center und sämtliche irgendwann mal gestellten Kundenfragen irgendwie zu bearbeiten und dann auch daraus Inhalte zu extrahieren, die ich auf die Webseite packe. Kann das eine Lösung sein? Der Frage, normale Fragen in einem normalen Textumfeld, sprachlichen Umfeld zu beantworten?
Du meinst, weil die zum Beispiel an einer anderen Stelle irgendwie häufiger gefragt werden, dass man die dann auf der Webseite direkt mit beantwortet?
Mit dem Ziel, damit eben die Systeme erkennen, ja, ich habe auch Antworten auf Fragen und nicht nur meine Produkte.
Ja, Ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Also egal, woher man die Fragen hat, ne, habe ich die jetzt aus irgendwelchen W-Fragen-Tools, habe ich die irgendwie aus anderen Keyword-Recherchen, habe ich die von irgendeinem Customer Service-Team. Das ist ja, also es sind ja verschiedene Quellen, wie man im Endeffekt ja auch ein Thema ganzheitlich angeht. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, wenn wir Content erstellen für eine Seite, ob dann am Ende per Voice gesucht wird oder per Tastatur das Ganze eingegeben wird. Im Grunde genommen habe ich eine Frage und ich möchte eine Antwort dazu, ob ich die dann lese oder ob die mir dann auch wieder per Stimme ausgegeben wird. Und gerade was das Thema Fragen angeht, finde ich es sehr, sehr gut, eben mit diesen Fragen zu anarbeiten und ob man die dann in einem FAQ abbildet oder tatsächlich auch in einem Text, zum Beispiel mit einer fragenden Ansprache in Zwischenüberschriften arbeitet, kann das sehr, sehr sinnvoll sein, weil das dann eben sehr positiv sich aus die Frage auszahlen kann. Aber auch wenn wir es mal so sehen, eine Person kommt einfach direkt auf die Seite und sucht ja auf der Seite, wo wahrscheinlich deutlich mehr Inhalt ist, nach einer Antwort zu dieser Frage. Wie oft lesen wir von oben bis unten etwas durch und sind nur dann happy, dass wir die Antwort bekommen, sondern wir sind ja alle in so einem Screening-Prozess drin. Und in dem Moment, in dem ich zum Beispiel meine Frage in der Headline habe, erfasse ich das ja super schnell in diesem Screening-Prozess, kann den einen Abschnitt dazu lesen, muss nicht von oben bis unten das Ganze durchlesen. Und genau aus solchen Gründen kann es ja auch sehr sinnvoll sein, das zum Beispiel direkt auf Fragen zu formulieren oder die Frage in eine Aussage zu bringen, wenn man sagt, man möchte aus
Genau.
einem Grund keine Fragen haben.
Du hast ja so ein bisschen einen Überblick über das, was im E-Commerce gerade so abgeht in Richtung SEO. Was würdest du grob schätzen? Wie viel Prozent der deutschen Online-Händler haben bereits auf den Produktdetailseiten auch Fragen zu diesen Produkten beantwortet oder zumindest vorgesehen, dass man dort Fragen stellen kann, die dann vom Support oder vielleicht auch von anderen Kunden beantwortet werden? Wie viel Prozent machen sowas grundsätzlich?
Boah. Also ich glaube, in einer gewissen Art und Weise tatsächlich sehr viele. Es gibt natürlich super viele kleine Online-Shops, auch die ich natürlich nicht kenne. Aber es gibt ja viele Art und Weisen, wie man diese Fragen stellen kann. Na, sei es, wie du schon sagst, dass andere Nutzer das auch beantworten. Ich habe ein Chatbot, ich habe die Möglichkeit, irgendwie direkt eine E-Mail zu
Nein, und es ist
schreiben.
aber nicht
Das ist
unter
aber jetzt
den,
nicht direkt auf der Seite.
auf der
Auf der
Produktdetailseite, dass ich da
Seite
wirklich
direkt.
Inhalte habe und
Okay.
Inhalte habe, die sich beziehen auf konkret gestellte Kundenfragen. Also ganz konkret, Kunden haben gefragt nach den und den Punkten und sich
Zu einem
dann
Produkt.
zu einem Produkt, genau.
Ja, nicht so viele tatsächlich. Also man merkt natürlich, dass auch gerade so das ganze Thema Produktoptimierung, Produktbeschreibungen, dass das eben auch zu einer Produktoptimierung dazugehört, dass da immer mehr kommt, was ja auch gut ist und eben diese Fragen dann eben auch aufgegriffen werden. Aber dass wirklich da so ein, ich sage jetzt mal, Frage-Antwort zu bestimmten einzelnen Produkten ist, das sehe ich tatsächlich eher seltener. Da gibt es so ein paar Beispiele. Da finde ich, die Seiten machen das schon richtig gut, die das dann nochmal weiter aufclustern. Manche bringen das dann in der Produktbeschreibung unter, aber jetzt wirklich zu sagen, das sind die häufig gestellten Fragen zu diesem Produkt und wir beantworten die, das ist tatsächlich schon etwas, was man, ich sage, nicht ganz so häufig sieht.
Okay, gut. Die zweite Frage, man kann ja viele Dinge auch mit Bildern beantworten. Welche Rolle spielen Bilder bei den Produktbeschreibungen? Oder welche Rolle spielen Bilder heute schon beim SEO? Ja, weil in einem Bild kann ja viel Information sein und je intelligenter die Systeme sind, desto mehr können sie diese Bildinformationen auch in Text oder in Inhalte umwandeln.
Ja, generell sind Bilder total wichtig aus mehreren Gründen. Also je nach Thema kann ja für mich die Bildersuche relevant sein. Das heißt, ich habe eine zusätzliche Trafficquelle durch eben Bildersuche. Und das sollten meine Bilder optimiert sein. Ich sollte Bilder haben, um dort auch gefunden zu werden. Und da am besten auch mal einen Blick in die Search Console werfen, wie viel man denn über Bilder denn tatsächlich Traffic auch auf die Seite bekommt oder wie relevant man dafür ist. Und das zweite Thema ist ja gerade auch mit der Einführung eben dieser Product Grids, also das ganze Thema Organic Shopping, sehen ja auch Bilder. Und auch da ist es eben sinnvoll, nicht nur ein Hauptbild mitzugeben, sondern pro Produkt eben mehrere Bilder, weil ich mich dadurch ja auch nochmal weiter abheben kann. Ich kann auch eben mit einem Bild, was vielleicht aus der Menge raussticht, zwischen den ganzen Produkten, ich meine, manchmal sieht die Google sieht ja aus wie ein Online-Shop, gefühlt, wie schaffe ich es, mich da abzugrenzen? Und das ist natürlich, der Preis spielt da eine wichtige Rolle und auch verschiedene Rahmenbedingungen. Aber wir sind nun mal sehr visuell, wenn wir uns sowas anschauen und wenn Bilder die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann habe ich da vielleicht schon mal nochmal mehr Fokus drauf. Plus eben, wenn ich mehr Bilder dann eben an der Stelle auch mit übergebe, kann ich mich da ja auch nochmal durch die einzelnen Bilder im Product Grid durchklicken, was ja auch nochmal für einen großen Nutzermehrwert führt, den ich an der Stelle mitgeben kann. Also ja, Bilder bei Produkten auf jeden Fall relevant, sollten optimiert sein und an den passenden Stellen dann eben auch übergeben werden, wie zum Beispiel über den Feed.
Vanessa, du gibst super Antworten. Mir macht es einen Riesenspaß. Ich hoffe, es ist auch für dich okay, weil ich merke, ich bohre da immer in so Bereiche rein, wo du merkst, oh verdammt, was hat der jetzt gefragt? Das ist okay für dich.
Das ist alles voll okay. Wenn du irgendwie auch irgendwie eine andere Meinung hast oder das ergänzen willst, mach das total gerne.
Ich habe überhaupt keine Meinung. Ich habe überhaupt keine Meinung. Ich lerne und lerne und lerne. Ich konnte ja leider auf der SMX nicht persönlich dabei sein. Sonst hätten wir uns auch da schon getroffen. Ich bin einfach nur ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Aber man findet das auch als unangenehm.
Nö, überhaupt nicht. Ich freue mich auf deine Fragen. Und genau, wenn du was dazu zu sagen hast, dann lass uns gerne austauschen. Dann freue ich mich natürlich auch auf deine Sicht, wenn du sagst, bei dem Thema, da hast du was zu ergänzen.
Ja, naja, das sind eher so naive Fragen als Kunde halt, die man so hat.
Na gut.
Wo man sagt, Mensch, da könnt ihr ja auch ein bisschen mehr machen. So, jetzt gucke ich mal auf die Unternehmensperspektive. Produktplatzierung, also Google stellt ja eine Reihe von Informationen zu Produkten, die ich kaufen muss oder erkennt meine Kaufabsicht längerfristig und stellt dann auch Produktinformationen rein. Was kann ich tun als Unternehmen, um die Produktplatzierung generell zu verbessern?
Ja. Also wenn wir bei den Product Grids, also dem ganzen Organic Shopping Bereich auch mitgelistet werden wollen, dann muss es natürlich erstmal auch aktiviert sein. Das ist so die Grundvoraussetzung im Merchant Center. Und dann ist es sowas wie die Feed-Optimierung zum Beispiel total relevant. Also welche Daten werden an der Stelle dann auch an Google mit übergeben? Da gibt es Pflichtattribute, das kann man auch alles nachlesen, das stellt Google auch bereit. Und es gibt auch Pflichtattribute für spezielle Artikel. Also es gibt so generelle Pflichtattribute, sowas wie ein Preis, Artikelbezeichnung und so weiter. Aber bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Secondhand-Produkte, brauchen zum Beispiel auch sowas wie einen Zustand. Das braucht natürlich nicht jedes Produkt. Das sind dann Pflichtattribute für einen bestimmten Teil. Und dann gibt es eben noch optionale Attribute, die man da auch nochmal mitgeben kann. Da empfiehlt es sich natürlich so vollständig wie möglich, diesen Feed zu pflegen und diesen auch zu optimieren. Das ist natürlich ein großes Thema. Natürlich auch sowas wie Preismanagement. Da haben der SEOs jetzt wahrscheinlich nicht immer so einen großen Einfluss darauf. Aber klar, wir kaufen nun mal häufig nach Preis ein. Und im Grunde genommen ist das ein Produkt und auch ein Preisvergleich, den wir da haben. Sowas wie Lieferzeiten werden da direkt mit angezeigt. Also, dass man da auch wirklich schaut, okay, ist das alles korrekt? Ist das alles richtig? Wie kann man da vielleicht auch noch einen bestimmten Vorteil mit herausholen, wenn man da vielleicht irgendwas Besonderes hat? So, die Voraussetzung dafür, dass man diese ganzen Daten auch übergeben kann, ist es, ich brauche diese Daten. Also sowas wie, ich habe einen optimierten Artikelbezeichnung, ich habe eine Produktbeschreibung, die vielleicht auch nicht einfach nur die Händlerbeschreibung ist, die ich einmal auf meine Webseite kopiert habe. Das sind so die ganzen Voraussetzungen an dieser Stelle. Oder wir haben gerade ja auch über das Thema Bilder gesprochen. Inwieweit habe ich vielleicht ein Bild, was sich überhaupt nicht abgrenzt? Oder ich habe mehrere Bilder. Ich habe auch ein Bild, was sich vielleicht mehr abhebt. Und genau das ist ja mein Ziel. Ich möchte mich in dem Product Grid mit meinem Angebot abheben. Also ich habe vielleicht ein Bild, ich habe vielleicht irgendwie was weiteren Vorteil, die ich vielleicht schon in meine Artikelbezeichnung mit übernehmen kann. Etwas, was vielleicht auch in der Kombination mit gesucht wird, was da eben nochmal spannend ist. Und das sind eben auch wichtige Voraussetzungen, auch wenn man dann natürlich über so Varianten spricht. Wie ist das Variantenmanagement? Kann man alle Varianten übertragen? Das geht dann natürlich dann auch nochmal ein bisschen tiefer. Aber das ist gerade auch so ein großes Thema, womit sich so diese E-Commerce-SEO-Welt ja auch viel beschäftigt. Also Produkte wurden ja lange Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Man hat sich auf die Kategorieseiten gestürzt. Und jetzt mit den ganzen Product Grids ist ja auch Produktoptimierung in aller Munde, sage ich jetzt mal. Mhm.
Wenn du Attribute sagst, dann redest du auch von diesem Schema Markup.
Nee, ich spreche von den Informationen, die über den Product Feed mitgegeben werden. Also den wir ins Version Center geben, wo wir die Produktinformationen quasi an Google übergeben. Ähnlich wie das ja auch für den Organic, der Shopping Feed ist. Und da greift eben Organic Shopping auch mit zu. Und Schema Markup ist aber eben auch ein weiteres Thema, was natürlich relevant ist. Also es ist ein super Stichpunkt an der Stelle, die Daten auszuzeichnen, um Google hier das Verständnis nochmal weiter zu vereinfachen, sollte unbedingt mit eingefügt werden.
Okay, und das sind alles Maßnahmen, um dann eben bei Google Shopping Graph irgendwie möglichst oben zu stehen und optimiert zu sein und so weiter.
Ja,
Jetzt habe ich
das
es
sind
kapiert,
alles
alles
Maßnahmen,
klar.
genau.
Okay, das ist natürlich jetzt Thema Zero-Click-Searches, also die Leute, die gar nicht mehr zu mir kommen, aber eben irgendwo in der Customer Journey sind und am Ende vielleicht doch bei mir landen und wenn sie im Laden irgendwie mich einkaufen oder was auch immer, wie schätzt du diese Situation ein? Also die Leute, die gar nicht mehr direkt draufklicken, du kannst ja auch dann nicht mehr kontrollieren und alles. Also hast du ein
Ja.
Feedback?
Ja, genau. Also, genau, im Shopping-Bereich ist es ja natürlich auch nochmal die Frage, inwieweit dann, Google hat da ja schon so Ideen mit dem Checkout direkt bei Google und so weiter. Bin ich gespannt, wann das kommt. Vor allem, wann das auch in Deutschland kommt. Aber gerade dieses ganze Zero-Click-Thema ist ja vor allem auch in diesem ganzen informationsorientierten Suchanfragen der Fall, ne? Also in dem Moment, in dem wir von Feature Snippet sprechen, dann das AI-Overview. Also wir haben jetzt ja seit bisschen mehr als einer Woche, ich glaube jetzt anderthalb Wochen, ich glaube letzte Woche Dienstag war es, dass die ersten AI-Overviews in eben Deutschland, Europa eingeführt wurden. Das ist natürlich schon ein großes Thema, ne? Inwieweit, welche Metriken schauen wir uns denn dann auch an? Inwieweit müssen wir, und das war auch Thema bei der SMX, SEO auch mit als Branding-Kanal in bestimmten Bereichen sehen? Inwieweit ist es denn wichtig, dann auch auf Impressions zu schauen, weil wir ja trotzdem vielleicht auch als Marke wahrgenommen werden? Aber vielleicht nicht diesen Klick bekommen. Und das war auch Thema, ich glaube, in drei Keynotes, die ich mir angeschaut habe, oder in zwei auf jeden Fall. Und finde ich tatsächlich ein wichtiger Aspekt, weil nur wenn man sagt, okay, man bekommt keinen Traffic mehr auf die Seite, hat das ja trotzdem eine gewisse Wahrnehmung mit dem Unternehmen zu tun. Und inwieweit müssen wir das SEO-seitig natürlich auch nochmal anders sehen? Klar, das wird auch den E-Commerce-Bereich betreffen, aber gerade im E-Commerce-Bereich haben wir natürlich gerade mit anderen Herausforderungen zu kämpfen oder es gibt halt viele andere Änderungen. Ne? Wir sprechen viel immer darüber, so dieses, ja, hier KI in der Google-Suche, AI-Overviews, aber gerade im E-Commerce-Kontext ist es halt viel mit den Product-Grids, was gerade passiert. Klar, wir sehen auch in den USA ein bisschen, was mit AI-Overviews im E-Commerce-Bereich passiert, aber da sind es gerade eher andere Veränderungen. Und klar, bei dem ganzen in den informationsorientierten Suchanfragen, da ist das natürlich ganz stark schon der Fall. Und wie gesagt, das heißt ja aber nicht unbedingt so, ja, SEO ist nicht mehr relevant. Wir wollen, die Leute suchen das ja trotzdem, wir wollen ja trotzdem noch wahrgenommen werden, in dem Bereich dann zumindest.
Mann, das ja, jetzt hast du es ganz geschickt geschafft, zu deinem Thema hinzukommen, zu dem du ja auch was sagen wolltest, nämlich zum Thema KI und das natürlich im Moment wirklich überall in aller Munde ist. Das heißt, was bedeutet eben KI? Bleiben wir mal erstmal, bevor wir dazu kommen, wie kann ich KI auch einsetzen für SEO ganz konkret, bleiben wir erstmal bei dem Thema AI Overviews und was bedeutet jetzt die zunehmende Darstellung von Suchergebnissen nicht mehr einfach nur als Linkliste, sondern eben mit diesen Overviews. Du hast ein paar Worte dazu gesagt. Was bedeutet es noch für einen Händler jetzt ganz konkret?
Für einen Händler, ich glaube, für einen Händler spielt es tatsächlich noch nicht so eine ganz große Rolle, jetzt außer vielleicht für den Magazinbereich, wenn ich da vielleicht informationsorientierte Keywords mit anbiete und so weiter. An sich, wenn wir uns jetzt mal so ein Ergebnis mit einer AI-Overview, wie sie heute sind, ne? Nicht wie sie vielleicht in Zukunft aussehen, sondern wie sie jetzt zum aktuellen Zeitpunkt anschauen, mit einem Ergebnis, mit einem Featured Snippet, wir legen es eins zu eins nebeneinander, dann ist es ein bisschen ein ausgefalleneres Featured Snippet mit mehr als einer Quelle. So. Und natürlich hat das eine Veränderung. Wir sehen ja auch bei Featured Snippets sind ja auch häufig Zero-Click-Ergebnisse in dem Moment, in dem die Frage komplett beantwortet ist. Featured Snippet meiner Meinung nach dann super, um mehr Klicks zu generieren, wenn eben nicht das komplett die Frage direkt beantwortet ist, dann kriege ich super viel Traffic. Dann bringt es eher mehr Traffic als nur ein normales Ergebnis. Aber genau, das ist so das, was wir eben bei, was ich gerade so wir können es noch nicht, also wir haben es seit einer Woche, ne? Wir haben jetzt noch nicht die krassen Erkenntnisse daraus, aber so, das ist somit die erste Wahrnehmung. Und natürlich werden wir viele Zero-Click-Ergebnisse haben. Und das ist ja genau das, was ich eben auch gesagt habe. Inwieweit müssen wir eben darauf achten, welche Metriken wir dann beachten sollten. Ich freue mich auch darauf, wenn die ersten Tools das Ganze mit eingebunden haben, wenn die das tracken können, dass wir da auch ein bisschen mehr für die Seiten sagen können. Aber jetzt gerade für den ganzen Bereich transaktionale Keywords, da kam, also ja, da bin ich gespannt, was auf uns zukommt. Habe ich bisher tatsächlich im Deutschen, jetzt in Deutschland noch nicht so viel gesehen, dass da irgendwas in Verbindung gebracht wird.
Also ich habe wir betreiben ein großes Portal in Ägypten und da habe ich bewusst auch drauf gesetzt, auf beispielsweise die Snippets, wo ich gesagt habe, ist mir egal, ob die Leute dann klicken oder nicht, aber allein, dass wir die Kompetenz zeigen, also dass wir sozusagen fürs Branding was tun, weil eben sogar Google sagt, ja, die kennen sich aus, ist ja auch eine gute Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei Fragen rund um Produkte, die eine Rolle spielt, wo ich mir einfach die Kompetenz aufbaue. Ja, selbst wenn ich da bei dem Mercedes nicht kaufe, weil es ein Hochpreis-Shop, aber die sind richtig gut und wenn ich mir was Gutes leisten will, dann kaufe ich auch da, weil die eine gute Reputation haben und die gute Reputation haben sie dadurch, dass sie eben über die reines, ja, über das reine Verkaufen hinausdenken. Was glaubst du davon oder was hältst du davon?
Ja, genau. Also es ist halt dann ganz stark auch Branding. Wir sehen ja dann, inwieweit, klar, Zero Clicks, Impressions gehen aber hoch. Inwieweit, es wird natürlich super schwierig, das in irgendein Tracking zu bekommen, hat das dann wiederum Einfluss, dass man nur gesehen wird bei Google auf irgendwelche anderen Käufe und so weiter. Aber ich meine, das sind ja auch Themen, womit, wenn ich mich mit den Social-Kollegen unterhalte, womit die seit Jahren kämpfen, ne? Also super viele Impressions bei organischen Social-Media-Beiträgen. Inwieweit zahlt das denn jetzt auf der darauf ein, dass das Produkt dann danach in einem Direct gekauft wird oder sonst irgendwas, ne? Nur weil man das vielleicht irgendwie mal kurz gesehen hat. Und ja, das wird eine neue Herausforderung, aber ich bin da ganz deiner Meinung. Das ist dann halt auch Brandarbeit, ne? Was man im SEO an der Stelle mitmacht. Und war eben auch eine der Aussagen bei der SMX und da würde ich auch mitgehen auf jeden Fall.
So, jetzt kommt meine letzte Frage und die geht in Richtung KI. Ist ja eine wunderbare Erfindung. Also früher habe ich so Clickworker bezahlt, die haben mir ja irgendwelchen scheiß Content gemacht. Egal was, schreibt mal was dazu. Hauptsache, ich habe Unique Content. Und das macht ja jetzt alles für ein Apfel und ein Ei, diese ganzen AI, ChatGPT und Claude und so weiter, wie sie alle heißen, die machen das jetzt für mich. Ist ja super, bräuchte ich endlich nicht mehr. Das ist sowieso so teuer. Also, was hältst du davon?
Ich bin großer Fan von KI, wenn man es mit Vorsicht einsetzt und weiß, was man tut. So, wir nutzen in einigen unserer Prozessen auf jeden Fall KI, einfach weil es eine Prozesserleichterung ist. Das erleichtert uns unsere Arbeit, aber wir würden niemals dem Ganzen blind vertrauen. Steht nicht umsonst immer dabei, ChatGPT kann Fehler machen, Claude kann Fehler machen, bitte überprüft die Ergebnisse. Und wir kennen alle Texte, die der KI erstellt hat, die einfach grundlegend falsch sind von den Informationen, die da wiedergegeben wurden. Ich glaube, dass man sehr viel damit machen kann. Man kann auch bestimmt Texte 1:1 verwenden, wenn die Prompt stimmen, wenn die Vorarbeit stimmt. Bei der Vorarbeit kann man natürlich KI auch einsetzen. Ich bin generell noch kein Fan davon, KI-Texte 1:1 zum Beispiel so auf eine Website zu bringen. Ich glaube, dass man die sehr unterstützend auch nutzen kann und das sowohl bei der Texterstellung, bei der Textvorbereitung, bei Briefings und so weiter, aber auch bei Analysen und bei ganz vielen anderen Themen, wie jetzt rein nur Content, wohl wissend, dass man das Ganze immer hinterfragt. Also wir haben letztens auch für einen Kunden ein Projekt ausgearbeitet, haben dann nochmal ChatGPT gefragt bei bestimmten Bereichen, was sind denn noch die Vor- und Nachteile, was würdest du denn noch ergänzen, wenn wir so eine Auflistung gemacht haben, es ging bei einem größeren Projekt. Es ging auch teilweise mit um einen Domain-Umzug an dieser Stelle und wir hatten unsere Optionen bereitgestellt, wie wir das eben in welchen Schritten machen, welche Maßnahmen noch geplant werden müssen und so weiter. Und ChatGPT sagt dann tatsächlich sowas wie, ja, das ist total gut, wenn wir an der Stelle die URLs ändern. Und ich denke mir so, ja, nein, bitte nicht. So, und dann denke, okay, ja, du kannst KI nutzen, wenn du weißt, ob das richtig oder falsch ist danach, ne? Also für uns war es halt total sinnvoll, weil an vielen Stellen wurden einfach nochmal Sachen ergänzt, wo man sagt, ah ja, daran haben wir jetzt nicht gedacht, oder wir konnten dann selbst nochmal weiterdenken. Wir wussten aber, an der Stelle wurde etwas grundlegend Falsches gesagt. Wenn ich jetzt keine Ahnung von SEO habe, vielleicht noch nie einen Relaunch betreut habe, dann denke ich mir, ah ja, geil, dann ändere ich das jetzt hier mal alles an dieser Stelle und frage mich dann, okay, warum bin ich denn komplett abgerutscht? Und das sehe ich so ein bisschen als Herausforderung, dann zu sagen, ja, ich brauche ja keinen SEO-Experten mehr, der damit drüber schaut, weil ChatGPT sagt mir das ja alles. Ja, bei der einen Fehlinterpretation ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, bei der nächsten Fehlinterpretation, ja, ist halt alles, was ich im Bereich SEO gemacht habe, erstmal weg und es muss aufwendig wieder gefixt werden. Deswegen, ja. Das ist so meine Meinung dazu. Man kann das nutzen, aber man sollte halt trotzdem irgendwie Ahnung von dem Thema haben oder sich nochmal auf irgendeine andere Art und Weise rückversichern, ob das denn auch stimmt.
Das ist doch ein wunderschöner Abschluss von unserem Gespräch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese kompetenten Antworten und muss sagen, ich würde ja gerne mal in einer deiner Vorlesungen sitzen.
Oha. Danke dir auch. Und wenn du das wirklich willst, mach, dann kriegen wir das hin.
Karlsruhe ist nicht weit. Gut,
Das
danke
stimmt.
dir.
Vielen Dank dir.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.